Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Heute reden wir über Fleisch aus Pflanzen, über Fleischersatz ganz grundsätzlich. Es kann auch Fleisch aus dem Labor sein. Und mein Gast ist der Lukas Böhni. Er ist einer der vier Gründer von Planted. Herzlich willkommen.
Hi, Nito, freut mich.
Lukas, vielleicht muss man Planted zuerst erklären. Für die, die das nicht gehört haben bis jetzt, die das nicht kennen, Planted heisst ja gepflanzt quasi. Was ist Planted?
Also Planted, wir machen Fleisch aus Pflanzen. Und das heisst, unser Fleisch ist gepflanzt und nicht geschlachtet.
Unser Fleisch ist gepflanzt, genau. Also es sind Erbsen.
Genau, also unsere Hauptzutat sind Erbsen, Erbsenprotein. Ja. Neben denen haben wir noch Erbsenfaser drin, Rapsöl, Wasser und ein bisschen Vitamin B12. Und das ist unser Planted. Und unser erstes Produkt ist Planted Chicken, wo wir quasi das Poulet pflanzlich ersetzt haben.
Genau, das ist ein riesiger Erfolg, auch wenn das vielleicht jetzt nicht jeder schon kennt, der zuschaut. Wie ist es dazu gekommen? Wie bist du dazu gekommen?
Ich war mein Doktorat am machen gewesen, an der ETH, habe mich mit Faserstrukturen auseinandergesetzt, bin dann auf Australien gegangen für einen Austausch, für zum Forschung machen und dann hat sich mein Cousin bei mir gemeldet, der Pascal. Er hat zu der Zeit in den USA gewohnt und hat gesehen, wie die Fleischalternativen, vor allem die Burgers, eigentlich am Boomen sind.
Ja. Gibt es berühmte Sachen, Impossible
genau,
Burger.
Impossible Beyond Meat, das ist am Kochen gewesen. Ja. Man hat die auch super gefunden, hat sich dann aber sehr fest gefragt, ob es die nicht eigentlich auch cleaner geht. Also das heisst, nicht mit so langen Zutatenlisten, wirklich auch gesünder. Und dann hat er sich bei mir gemeldet und gesagt, hey, gibt es etwas? Was macht ETH? Gibt es Technologien? Und wenn wir nicht etwas machen? Mhm. Dann sind wir, haben wir Köpfe zusammengestreckt. Er hat dann seinen Job gekündigt eigentlich und mit der Unterstützung von unserem Professor, mit Professor Windhab, haben wir dann angefangen zu tüfteln. Und dann hat er uns den Eric vorgestellt, der Technologie kennt. Und sind wir noch den Chris dazugekommen, der sich mit dem Restaurant und Markus kennt. Und so sind wir zusammengekommen eigentlich. Motiviert durch Nachhaltigkeit.
Aber es war gar nicht unbedingt jetzt deine Vision in dem Fall, dass du dir gesagt hast, ich suche etwas, es muss doch einen Weg geben, um die Welt besser machen quasi.
Ja, doch. Schon, also zum Beispiel, als ich in Australien war, habe mich damals gefreut, jetzt gehen wir auf Australien, jetzt essen wir Fleisch. Das gibt es ein gutes Fleisch
okay.
In Australien.
Ah.
Das ist so. Und in dieser Zeit, lustigerweise, bin ich irgendwie mit meiner Partnerin Veggie geworden. Und dann hat sich der Pascal bei mir gemeldet. Und so mein Vegetarismus, den ich dort entdeckt habe, ja, hat sich schon mit meinen Werten entdeckt. Ich habe mich halt sehr fest damit angefangen auseinandersetzen, was unsere Lebensmittelwertschöpfungsketten für einen Einfluss haben auf unser Klima.
Aber du bist auf Australien, hast dich gefreut auf ein schönes, fettes Steak, oder? Fett im Sinne von gross und saftig. Genau. Und bist dann zum Vegetarier geworden.
Genau.
Wieso denn?
Hey, ich habe mich wirklich dort angefangen mit dem Thema Fleisch auseinandersetzen. Ich habe quasi mich auch angefangen zu informieren, was das eigentlich bedeutet. Und ich habe dann auch gemerkt, dass eben, sagen wir, 90% vom Soja, das wir anbauen, eigentlich ins Tierfutter geht, um die ganze Welt geschifft wird, dass 75% oder von den Agrikulturflächen, die wir haben, für das Tier gebraucht wird, nur damit wir Tier essen können. Und wenn wir halt, und dann ist mir so bewusst worden, wenn wir möchten, so 10 Milliarden Leute ernähren, oder, wo wir sind im 2050, dann können wir einfach nicht so weiter essen, wie wir essen. Und unser Essverhalten ist maßgebend für den Impact auf dem Klima. Und das hat sich so wie entwickelt. Und
dann also
hat
es geht auch um Mengen. Es sind riesige,
es sind einfach
riesige Produktionseinheiten, die da quasi in die Fleischproduktion hineingehen.
Also, es ist massiv. Also, man muss dir vorstellen, in der Schweiz isst jeder Schweizer 50 Kilogramm Fleisch pro Kopf pro Jahr im Schnitt. Und bei Bouletfleisch, zum Beispiel, das sind etwa 10, 12 Kilo, macht das 100.000 Tonnen aus. Nur für die Schweiz.
100.000 Tonnen Fleisch oder Bouletfleisch nur für die Schweiz. 100.000 Tonnen Boulet für die Schweiz. Also es ist enorm.
Extrem.
Und bevor wir jetzt das ein bisschen vertiefen, möchte ich noch gerne ein bisschen mehr zu deiner Biografie wissen. Du bist der Dr. Lukas Böhni. Du hast, das finde ich immer toll, also du bist 31, hast dissertiert über ein spezielles Thema.
Ja, ich hatte eine lustige Dissertation gehabt. Das würde wahrscheinlich ein eigenes Format darstellen. Ich habe über einen Schleimfisch meine Dissertation gemacht. Schleimaal auf Deutsch oder Hackfisch auf Englisch. Das sind,
Es tönt ein bisschen eklig.
Ja, es tönt sehr eklig.
Wie bist du auf das
gekommen? Das war eine Idee gewesen, die von meinem Betreuer, von Patrick, von Simon, auch mein anderer Betreuer, vom Professor Peter Fischer, eigentlich so, die haben das gesehen gehabt. Ich glaube, auf BBC. und haben gesehen, wie der Fisch sich mit Schleim verteidigt.
Mhm. Wo lebt
der? Der lebt eigentlich überall auf der ganzen Welt, in einem Meer, ab 30 Meter Tiefe. Er braucht, es muss eine gewisse Temperatur haben. Wenn es zu warm ist, hat er es nicht gern. Und der lebt am Boden, ernährt sich eigentlich von Aas, ist extrem wichtig für das Ökosystem, reinigt eigentlich das Meer und verteidigt sich eben mit grossen Mengen an Schleim. Mhm. Und in unserem Labor haben wir uns sehr oft mit Gel auseinandergesetzt. Wie kann man Sachen gelieren? Sei das von einer Konfitüre oder einem Gummibärli im Lebensmittelbereich, aber halt dann auch mit alternativen Gelkonzepten. Und das Gel, das der Fisch absondert, ist so das potenteste Gel, das man kennt.
Also, das potenteste Gel, genau, das man kennt. Ich habe jetzt gerade gedacht, eigentlich ist es ein bisschen schräg, was wir diskutieren, aber wir diskutieren ja wissenschaftlich. Das heisst, du hast dich interessiert für etwas, das eine enorm hohe, wie soll ich sagen, ein höchstes Potenzial hat in einem gewissen Sinn.
Genau. Also, das Potenzial von dem Gel ist, es kann extrem viel Wasser in extrem kurzer Zeit binden. Und es macht das in einer faserverstärkten Struktur. Du kannst dir vorstellen, wenn du quasi einen Zuckerwürfel von der Grösse von dem Gel in eine Badwanne schmeißt, würdest du die ganze Badwanne innerhalb von Millisekunden schädieren.
Ah ja, das ist ja wahnsinnig.
Genau, der Fisch macht das halt, wenn er halt angegriffen wird, ja, oder? Zum Beispiel von einem Haifisch, kann das ganze Wasser um sich herum schädieren und der Haifisch kriegt eine riesen Menge Gel ins Maul und verstickt den fast. Und spuckt den Fisch raus.
Oder? Also das klingt grossartig, wie ein Science-Fiction-Film eigentlich.
Das ist ein Science-Fiction.
Aber was ist jetzt, was bringt uns das jetzt?
Genau, was bringt uns das? Das Spezielle im Gel ist, dass es eigentlich in doch einigen Hinsichten ähnlich ist wie ein Stück Fleisch. Oder das Gel, Fleisch ist Wasser, das gebunden ist durch Fasern, Proteinfasern. Und in dem Fall ist das Gel auch eigentlich Wasser, das fasverstärkt gebunden ist. Und basierend eigentlich auf dieser Forschung und meine Erkenntnis, die ich gewonnen habe, über was sind Proteinfasern, wie interagieren sie mit Wasser, wie formen die eine Struktur, ist das eigentlich so wie ein Grundwissen gewesen, das ich dann mitnehmen konnte, um eben quasi Fleisch eigentlich nachahmen, auch, wo schlussendlich auch einfach Fasern sind, oder mit Wasser gebunden.
Gehen wir zurück zu Planted, beziehungsweise zum Planted Chicken. Also, das ist ein Stück Pseudofleisch aus Erbsen, wo wirklich praktisch identisch schmeckt wie ein Stück Poulet. Und wo vor allem, und das hat mich überrascht, ich habe es probiert, wo sehr gut schmeckt. Ich finde, dass das nicht bei allen Fleischersatz wirklich der Fall ist. Und das Geheimnis von euch, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eben, dass auch die Konsistenz, also die Faserigkeit, die du hast bei einem Fleisch, dass ihr das mit den Erbsen herstellen könnt. Wie ist das möglich?
Also wir haben einen Prozess quasi entwickelt, wo wir wirklich mit Druck und Temperatur eigentlich das Erbsenmehl nehmen, knetet. Kannst du dir vorstellen, wir kneten den Teig unter eben Druck und Temperatur. Und dann wird der eigentlich durch ganz einfach gesagt, durch ein Rohr gedrückt, das gekühlt ist. Und indem das in dem Rohr eigentlich fließt und abkühlt, gibt es die Faserstruktur. Und wir stellen einfach die Parameter jeweils so ein, dass wir dann die Faserstruktur vom jeweiligen Stück Fleisch, und wir möchten nachahmen, halt könnt nachahmen. Und das ist halt rein, also ohne Zusatzstoff, ohne Chemie, sondern wirklich nur mit diesen vier Zutaten. Das heißt, wir sind Prozessingenieure und sind davon überzeugt, dass man viele Sachen mit einem extrem guten Prozess kann lösen und nicht muss eigentlich auf Chemie zurückgreifen.
Dass man das nochmal ein bisschen besser kann verstehen. Ich habe gelesen, das ist etwas Ähnliches, wie wenn man jetzt Cornflakes produziert zum Beispiel oder Spaghetti.
Genau. Also der Prozess ist die Extrusion, heisst das. In unserem Fall ist das die Nassextrusion. Spaghetti werden extrudiert, Cornflakes werden extrudiert, Maisflips werden extrudiert. Das ist eigentlich ein Prozess, den gibt es schon ganz lange in der Lebensmittelindustrie. Und wir haben jetzt einfach genommen und brauchen dann, um unsere Fleischersatzprodukte herzustellen.
Ich glaube, am einfachsten ist es, wenn wir es einmal anschauen. Mindestens, dass du es uns zeigst. Du hast Portionen mitgenommen.
Ja, sicher.
Essen können wir es nicht, aber wenn man das sieht, darf ich vielleicht einmal eins nehmen. Mindestens so in der Packung sieht es eigentlich tatsächlich aus wie Fleisch.
Genau, es ist auch Fleisch, einfach aus Pflanzen.
Und es ist aber noch gewürzt oder mariniert.
Genau, ich habe jetzt zwei marinierte Varianten mitgenommen. Wir haben quasi mariniert und jeweils unmariniert.
Jawohl.
Ich bin jetzt nicht sicher gewesen, ob wir es heute anbröteln oder nicht. Da habe ich gedacht, ich nehme marinierte mit, weil ich nicht gedacht habe, dass du noch Soße und alles mitnimmst.
Ja.
Das kann man einfach so, wahrscheinlich pfannenfertig, das kann man in die Pfanne tun.
Und brutzeln.
Brutzeln und dann brauchen.
Ist es teurer als ein normales Bulli?
Wir haben den Preis angesetzt zwischen normalem und Bio-Poulet.
Warum?
Das ist eine gute Frage. Einerseits, weil wir doch noch nicht so skaliert sind wie die Fleischindustrie. Das heisst, wir haben immer noch sehr hohe Produktionskosten. Dann ist also das Rohmaterial doch sehr teuer. Ist ein junges Rohmaterial, Erbsen, im Vergleich zu Weizen. Und wir investieren doch sehr viel Geld auch noch in die Forschung und Entwicklung. Und es ist auch wichtig, dass wir dort wirklich weitermachen können.
Also im Mittelfeld zwischen normalem und Bio-Fleisch, ist das kostendeckend für das, was ihr jetzt reinsteckt?
Das ist kostendeckend.
Okay. Ja. Gut, wir reden ja darüber, weil Vegetarismus und die Suche nach Alternativen zum Fleisch ein riesiger Trend sind, aber sehr viele Leute sind eigentlich auch skeptisch. Ich muss sagen, dass ich es in den Läden, in der Masse nicht viel sehe, aber wenn man sich mit eurem Produkt beschäftigt, merkt man, das Interesse auch von den Grossverteilern ist riesig. Ihr seid jetzt auch im deutschen Markt, glaube ich, präsent.
Genau, wir sind im Verkauf der Schweiz. Ja. In Deutschland und in Österreich. Und wenn alles gut kommt, sind wir bald auch in Frankreich am Verkaufen.
Ja, aber beschreiben wir ein bisschen die Dimension, die das unterdessen hat. Ich glaube, in Deutschland, Süddeutschland sind es 1100 Filialen zum Beispiel.
Genau, in Süddeutschland sind es 1100 Filialen. Jetzt probieren wir gerade in der Region Minden-Hannover. Da haben wir jetzt Fuß gefasst. Und das ist wirklich, also da kommen immer 200-300'000 dazu. Mhm. Und es ist aber sehr anstrengend, weil schlussendlich musst du die Distribution nicht ankriegen. Das heisst, du musst das Lebensmittel wirklich dort ankriegen. Was doch eine rechte Herausforderung ist. Ja.
Mhm. Und hat das Schattenseite, das Ganze? Die Frage ist jetzt ein bisschen naiv gestellt. Aber ich sage jetzt mal, ich finde, es schmeckt gut. Aber wenn ich mir so vorstelle, warum muss man das eigentlich als Poulet verkaufen? Es ist kein Poulet. Und ich finde es immer lustig, dass man das Fleisch muss ersetzen durch etwas, das kein Fleisch ist, aber man will es dann gleich als Fleisch verkaufen.
Ja, du musst dir vorstellen, Fleisch ist extrem kulturell. Und es ist extrem kulturell verankert. Und generell sind Lebensmittel absolute Gewohnheitssache. Also du isst, was du kennst.
Oder? Ja.
Und indem wir quasi den Vektor Fleisch benutzen, nehmen wir den Kulturvektor und damit erübrigt sich eigentlich, dass man dem Konsumenten muss erklären, was. Weil er es wie schon weiss. Das heisst, wenn ich ihm sage, das ist wie Poulet, aber aus Pflanzen, weisst du eigentlich, dass du das kannst kochen wie Poulet. Das heisst, du hast einen Rezeptfundus von deiner Mutter, Grossmutter oder vom Tipptopf, ja. Dann weisst du, was du vom Produkt kannst erwarten. Das heisst, welches Werteversprechen steht hinter dem Produkt. Das heisst,
was verstehst du unter Werteversprechen?
Werteversprechen von einem Lebensmittel, in dem Fall von einem Stück Poulet, frage ich dich, würde ich die Frage fast zurückgeben, aber ich meine, was ist denn, was, ich frage, darf ich zurückfragen, was erwartest du von einem Stück Poulet?
Mhm. Klar. Ja, ein gutes Stück Fleisch, wo ich ungefähr weiss, wie es schmeckt, wie es sich anfühlt, was ich damit für ein Rezept kann machen kann, dass ich es einsetzen kann, wie, sagen wir, ein Kalbsgeschnetzelt, ich kann auch ein Poulet geschnetzelt machen, ich kann ein Rigasi mir machen. Mhm. Völlig veraltet, aber egal. Ja, genau. Also man hat eine gewisse Vorstellung und ihr ersetzt jetzt die Vorstellung durch etwas, wo ich auch noch ein gutes Gewissen habe dabei.
Genau. Was jetzt nicht gesagt hast, ist Sachen wie zum Beispiel ein Proteingehalt, die wichtig sind, oder wo ernährungsphysiologisch wichtig sind. Vitamin B12, was auch wieder für die Gesundheit wichtig ist.
Also Protein ist sowieso extrem wichtig, oder? Weil man redet ja immer von der tierischen Protein für die Ernährung. Und wenn man die kann, das ist eigentlich wie soll ich sagen, das Ei des Kolumbus, wenn man das so gefunden hat, wie ihr das jetzt macht.
Also quasi wirklich unser Ziel ist eigentlich ganz, in a nutshell, das Ziel ist eigentlich, das Wertversprechen von einem tierischen Produkt mit einem pflanzlichen abzubilden, indem man einfach die Quellen austauscht. Weil wir sind der Meinung, dass das komplette Wertversprechen kann abgebildet werden, ohne dass das Protein geschlachtet wird, sondern es eben abpflanzt wird. Ja. Und würde ich, auch wenn ich dich frage, was erwartest du von so einem Produkt, würdest du mir nicht sagen, ich möchte, dass es geschlachtet ist oder ein totes Tier ist, sondern du möchtest, dass es fein schmeckt, dass es einen guten Proteingehalt hat, gesund ist. Und das deckt das Produkt ab.
Also es geht nicht nur um die Dimension, dass man ein Problem hat mit dem Klimawandel, mit der ganzen Massentierhaltung und Fleischindustrie, wobei ein Disclaimer vielleicht noch wichtig ist, dass es in der Schweiz auch etwas anders herkommt, wie wir Fleisch produzieren. Aber weltweit ist das natürlich eine schwierige Dimension. Aber die geht es auch ein bisschen um die Ethik. Tierschlachten, vom Töten.
Genau, es gibt mehrere Gründe, wieso die Leute eigentlich sich für unser Produkt entscheiden. Das ist recht spannend. Es gibt die Leute, die aus Nachhaltigkeitsgründen sagen, ich esse kein tierisches Fleisch mehr. Oder? Aus Grund von Landwasserverbrauch, übermäßiger Ressourcenverbrauch. Dann gibt es Leute, die aus Tierethik kommen und sagen, ich möchte kein Tier töten, um mich zu ernähren. Dann gibt es Leute, die aus gesundheitlichen Aspekt kommen und sagen, ich möchte nicht so viel rotes Fleisch essen. Generell, ich nehme ab und zu mal einfach eine pflanzliche Alternative, wirklich, um die Balance wieder zu finden, um den Mix auf den Teller zu haben. Und dann gibt es Leute, die einfach aus dem Geschmack kommen und sagen, mir schmeckt es einfach auch mehr
okay,
gut.
Okay, also das gibt es auch.
Es gibt es auch logischerweise.
Also schmeckt es noch besser als das Bulli.
Ja, das ist natürlich das Ziel, dass das Produkt in absehbarer Zeit besser und günstiger ist als Bulli.
Punkt 3 hast du gesagt, ist es tatsächlich auch gesünder? Weil es ist ja relativ eindimensional. Du hast gesagt, lächerliche 4 Zutaten und die Hauptzutat sind Erbschen. Geile Erbschen, ein bisschen Wasser, ein bisschen Rapsöl.
Hey, Gesundheit ist immer ein schwieriges Thema. Ich meine, Gesundheit ist immer etwas sehr integral. Es hat damit zu tun, wie du dich bewegst, wie du sonst isst. Das Wichtigste für Gesundheit ist immer, dass du dich divers ernährst. Viele verschiedene Sachen. Mhm. In unserem Fall kann ich sagen, unser Produkt hat quasi keine Antibiotika drin, keine Wachstumsförder drin. Oder? Es ist quasi, es hat einen höheren Fasergehalt. Wir haben neben Protein jetzt noch Nahrungsfasern drin, also Ballaststoff, die fast so viel sind wie bei einem Vollkornbrot, was auch gut ist für die Verdauung, und eben einen höheren Proteingehalt. Also ich würde schon sagen, dass das Produkt sehr zu einer ausgewogenen Ernährung beiträgt. Mhm.
Wie gut kommt das an in der echt anspruchsvollen Gastronomie zum Beispiel? Also gibt es Spitzenköche, die sagen, doch, das können wir verwenden in unserer Küche.
Ja, gibt's. Und zwar immer mehr.
Wie viele Gomio-Punkte haben wir geschafft?
Ich glaube, 18 oder 19 sind wir.
Tatsächlich?
Ja, voll.
Wow.
Noch. Das ist, aber also, ich würde mich jetzt nicht an dem, ich persönlich misse mich nicht an dem, ich misse uns an einem zufriedenen Gast. Was für uns immer das Allerwichtigste ist. Aber wir schaffen es mit unserem Produkt in die Spitzengastronomie. Aus dem Grund, weil es sehr versatil ist. Man kann es wirklich für extrem viele Sachen gebrauchen. Du kannst damit ein Zürichschnetzel machen, ein Thai Curry, du kannst es auf den Grill legen. Es deckt einfach das ganze Spektrum ab, ohne im Geschmack zu polarisieren.
Mhm. Ihr habt wahnsinnig viel Erfolg. Nach vor einem Jahr habt ihr irgendwie 15 Mitarbeiter gehabt, schon einen schönen Betrag an Investitionen, 7 Millionen. Unterdessen sind ihr bei 17 Millionen Kapital und bei 85 Mitarbeitern. Du musst ein bisschen kommentieren, wie das passiert ist, was da passiert ist.
Ja, da ist einiges passiert in dieser kurzen Zeit. Könnte man schon auch als Hypergrowth bezeichnen.
Hypervachstum.
Hypervachstum.
Eigentlich etwas, was die Börse will lieben.
Ja, genau. Mhm. Also in dieser Zeit ist passiert, dass wir in Schweizer Retail gegangen sind, also Coop und dann später Migros auch. Wir sind auf Deutschland gegangen, auf Österreich gegangen und ich meine, das zieht natürlich und haben gleichzeitig unsere Produktion aufskaliert, um die Märkte können bedienen und das hat einfach sehr viele Ressourcen gebraucht, also an Leute, an Kapital, um dort hinzukommen.
Wie viel schaffst du? Wie viele Stunden pro Tag?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Wahrscheinlich ein paar zu viel.
Ach, das muss ich schon ein bisschen genauer wissen. Intensiv war die Zeit jetzt in dieser Wachstumsphase?
Also ich würde sagen, die Zeit war extrem intensiv. Also es hat sicher damit zu tun, dass ich neben dem Unternehmen noch zwei kleine Kinder habe.
Okay.
Was dann das Ganze noch zu einer grossen Herausforderung macht. Ja.
Dann bist du aber wahrscheinlich jetzt nicht der allerbeste Vater, oder?
Ich gebe mir sehr fest Mühe, ein sehr guter Vater zu sein. Ich glaube, ich habe eine tolle Partnerin, die mich extrem gut unterstützt und unter der Woche arbeite ich viel. Ich gehe mir am Wochenende sehr viel mit meinen Kindern ziehen und wir sind dort immer wieder in Balance. Ein bisschen reajustieren.
Jetzt sind ja nicht die Einzigen, die so etwas machen. Es gibt weltweit einen Haufen interessante Initiativen und Startups und schon ein bisschen etabliertere Firmen. Eben, wir haben über Impossible Burger geredet, über Beyond Meat. Die sind also in einem starken Feld von Konkurrenz. Ist es nicht fast ein Automatismus, dass ihr irgendwann geschluckt werdet von einem Grossen?
Das kann gut sein. Unser Ziel ist, so lange wie möglich unabhängig zu sein. Also wir sind extrem getrieben durch Unternehmertum, weil wir der Meinung sind, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Bezüglich Nachhaltigkeit, bezüglich Produkte, die wir machen. Das heisst nicht, wenn ein Brand reinkommt, dass das die Unternehmung schlechter macht. Wir haben eine richtig tolle Investorenbasis jetzt, die uns besser macht. Mhm. Aber wir möchten eigentlich nach unabhängig bleiben. Zum die Vision, die wir haben, weiterziehen.
Kann man es noch ein bisschen konkretisieren? Also ein Börsengang ist wahrscheinlich jetzt nicht gerade anstehend.
Nein, ein Börsengang ist nicht anstehend. Ich meine, wenn man weiter wächst, braucht man weiter Kapital, logischerweise. In unserem Fall wird das über die nächsten Jahre wahrscheinlich noch über Wagniskapital, also Venture Capital,
ja,
stattfinden. Und dann müssen wir irgendwann schauen, oder? Es gibt irgendeine Wachstumsphase, wo das dann
ja nicht mehr langt.
Und dann gibt es verschiedene Optionen, oder? Dann gibt es Optionen über Private Equity, über einen Exit an die Börse oder einen Verkauf. Aber das ist für uns eigentlich noch recht weit weg, Stand heute. Also, der Weg wird im Moment über Wagniskapital sein.
Wenn ich jetzt das extrapoliere und sage, okay, sie sind jetzt in einem Jahr von 15 auf 85 Mitarbeiter und ich projiziere das 3 oder 4 Jahre weiter, dann sind ihr bei 500 oder 1000 Mitarbeiter. Ist das effektiv auch das, was dir vorschwebt?
Wir haben schon ein recht steiles Wachstum geplant, ja. Ob es jetzt genau so viele Mitarbeiter sind, also wir richten uns eher an der Menge von verkauften Produkten, die wir können verkaufen. Aber das geht, ist schon, also der Weg ist, geht schon in die Richtung, wie du sagst. Ja.
Mögen dann nach mit der Produktion auf die Nachfrage?
Ja, wir mögen eigentlich gut nach. Wir haben jetzt eine Linie im Kemptal, da stellen wir pro Stunde.
Eine Linie heisst das, also quasi eine Produktionsstrasse.
Ja. Genau, mit der stellen wir im Moment zwischen 500 und 750 Kilogramm pro Stunde her, also eine halbe Tonne.
Und was, pro Stunde?
Pro Stunde.
Okay.
Das ist ein sehr effizienter Schlachthof.
Ja, ja. ein effizienter Schlachthof. Ja, genau. Das gefällt dir.
Ja, das gefällt mir. Das finde ich super.
Der schöne Schlachthof.
Ja, das ist, wir haben es auch verglast, das Kapital.
Ja. Okay.
Wir haben auch uns für, also unsere Produktion ist hinter Glas. Das heisst, dass man kann schauen kann. Wir haben wie einen gläsernen The Butchery of the Future, also die Metzgerei für die Zukunft haben wir machen. Auch zum Transparenz gegenüber dem Lebensmittel, die wir herstellen, damit die Leute wissen, wirklich, woher das kommt, wie es hergestellt wird, um die Authentizität zu bringen, weil das wird immer länger wichtiger. Und es kommt eine zweite Linie rein, ab September, Oktober, wo wir dann die Kapazität nochmal verdoppeln können. Dann haben wir eine Tonne pro Stunde. Was noch wichtig ist, so zur Referenz, auch wenn wir beide Linien die ganze Zeit laufen lassen, also dann stellen wir, keine Ahnung was, vielleicht 5'000 Tonnen her pro Jahr, was knapp 5% vom Schweizer Bullenmarkt würde entsprechen.
Genau, also es tönt nach einer riesigen Menge, aber es ist im Gesamtbild natürlich nur ein kleiner Anteil. Genau. Und darum finde ich gut, wenn wir jetzt ein bisschen grundsätzlich reingehen. Also ein interessanter Ansatz, wo einen Haufen Leute jetzt begeistert, aber natürlich, wir haben immer noch, ich glaube, 95% von den Leuten, die nicht Vegetarier sind in der Schweiz. Und ganz ehrlich, bis vor ein paar Wochen oder Monaten, wo ich mich mit dem Thema nicht sehr stark beschäftigt habe, ist für mich Fleischessen sehr normal gewesen. Ich finde auch, dass die Schweiz grundsätzlich einen anständigen Fleischmarkt betreibt, eine gute Produktion, sehr einen harten Tierschutz hat, also einen scharfen. Wir haben in dem Sinn keine Massentierhaltung und für mich hat nicht viel gegen ein schönes Stück Fleisch gesprochen. Das heisst, vielleicht ist das gar nicht so ein grosser Trend, wie wir jetzt das Gefühl haben?
Nein, es ist kein grosser Trend, es ist ein Wechsel. Es ist noch viel stärker. Also ein Trend ist etwas, das wieder abflacht. Aber das, was man hier beobachtet, wird nicht weggehen.
Also das heisst, wir haben einen fundamentalen Shift in den Wert.
Ja.
Wie kommst du auf das?
Das hat einfach damit zu tun, dass wenn wir unsere Nachhaltigkeitsziele als Menschheit erreichen wollen, dass wir gar nicht anders können, als unsere Ernährungsgewohnheiten anpassen. Also es geht gar nicht anders.
Ist es denn so ein grosser Unterschied, ob man einen Haufen Gemüse, Soja, Mais, Erbsen produziert, damit man Fleischersatz machen kann, oder dass man einfach Fleisch produziert?
Das ist ein riesiger Unterschied. Du musst dir vorstellen, ein Tier ist ein Durchlauferhitzer. Oder? Wenn ich ein Gramm Erbsenprotein nehme, stelle ich mit dem 1 Gramm Planted. Also quasi das Protein wird 1:1 in mein Produkt umgewandelt.
Also Tier, sehr effizient.
Sehr effizient. Ja. Also 100% effizient. Bei einem Tier hast du Verluste drin. Oder? Je nach Tier ein bisschen weniger, aber zum Beispiel eine Kuh ist eine extreme Verlustschleuder. Du gehst, weiss ich was, 20 Gramm rein, um mit 1 Gramm rauszukommen. Und der Verlust zusammen mit dem ganzen Negativen, wo eine Massentierhaltung mit sich zieht, betreffend Biodiversität, betreffend Eutrophisierung der Gewässer, Abholzung von Wäldern, das können wir uns einfach nicht erlauben, um die 10 Milliarden Leute zu ernähren.
Also du bist vollkommen überzeugt, dass wir da eigentlich erst am Anfang stehen von einer gigantischen Entwicklung.
Ich bin fest überzeugt, dass wir
das heisst ja bei euch auch, in den Claims zum Beispiel, wir wollen die Welt zu einem besseren Ort machen. Wir sind am Anfang von einer Revolution. Das ist ein bisschen pathetisch.
Es ist ein bisschen pathetisch, aber wir glauben ganz fest dran. Und es hat wirklich damit zu tun, was, also, wir glauben ganz fest dran. Und was ich aber auch möchte unterstreichen, ist, es wird noch lang, Leute werden noch lang tierisches Fleisch essen. Es ist auch okay, tierisches Fleisch zu essen, wenn man das mit sich kann vereinbaren kann, ethisch. In der Schweiz haben wir sehr viel Graswirtschaft, wo wir nicht anders können bewirtschaften als mit Tier.
Ja.
Und in so einem Rahmen macht das auch Sinn, sage jetzt mal ökonomisch, eben nochmal ausklammert der ethische Aspekt. Wir werden einfach viel mehr müssen einen Proteinmix konsumieren. Also das heisst, ein Teil tierisches Fleisch, ein Teil pflanzliche Protein. Das muss einfach, der Mix von dem Teller muss sich einfach in eine nachhaltige Richtung verschieben.
Also das heisst jetzt nicht absolut radikal, wir müssen in wenigen Jahren zu 100% aufhören mit Fleisch essen, sondern wir müssen den Anteil vom Fleischersatz einfach deutlich steigern.
Wir müssen einfach den Anteil von pflanzlichen Protein in unserer Ernährung deutlich steigern und die vom tierischen abnehmen. Und das betrifft Fleisch, das betrifft Milch, das betrifft Käse, Eier. Das betrifft einfach den Anteil. Also im Schnitt sind einfach pflanzliche Proteinquellen deutlich nachhaltiger als tierische. Und wir müssen einfach einen neuen Mix finden.
Es ist also nicht so, dass quasi, wenn es nach dem Lukas Böhni gängt, in ein paar Jahren unsere Kühe und unsere Viehzucht nur noch Folklore wäre.
Muss noch schwierig. Ich persönlich bin schon der Meinung, dass man schneller machen muss, als wir unterwegs sind. Ich glaube, wir haben nicht mehr viel Zeit, um das richtig zu machen.
Wieso nicht mehr viel Zeit?
Du musst, ja, also wenn wir die Ziele, die sich die UN gesetzt hat, möchte erreichen, dann müssen wir echt uns beeilen.
Ich muss schnell ein bisschen ausführen. Also es gibt auch von den Vereinten Nationen gewisse Ziele, genau. Also im Thema Klimawandel.
Thema Klimawandel. Also,
und die lautet?
Ja, in dem Fall zum Beispiel, also ich kann dir sagen, zum Beispiel die Stadt Zürich hat sich gesagt, zum Beispiel 50% reduziert bis 2030 und nachher in Net Zero bis 50 oder so.
Ja, also die klassischen CO2-Reduktionsziele. Genau. Ja.
Und dann musst du dich wirklich beeilen. Zum
und da ist Fleischproduktion relevant.
Ist sehr relevant. Also quasi die ganze Tierhaltung weltweit macht etwa 13% von unserem gesamten Treibhausgas-Emissionen aus. Das ist mehr als der ganze Transportsektor.
Dann wäre es ja gut, wenn ihr jetzt nicht nur würdet Planted Chicken anbieten, sondern wenn ihr die Palette ein bisschen erweitern könnt, weil irgendwann nur Poulet essen ist ein bisschen lang. Aber ich weiss, sie haben gewisse Sachen in der Pipeline.
Genau, also wir sind dran, Palette zu erweitern. Wir haben jetzt zum Beispiel als zweites Produkt haben wir uns ein Pulled. Das ist angelehnt an ein Zupft Schweinefleisch.
Pulled Pork,
ja. Genau. Das ist angelehnt an ein Zupft Schweinefleisch, das kann man eigentlich sehr gut in einem Burger essen zum Beispiel. Das deckt auch wieder eine andere Applikation, oder? Das ist Fast Casual Burger, Fajitas, Wraps, geht das sehr gut. Sind wir an einem Schnitzeli
dran. An einem Schnitzeli.
An einem panierten Schnitzeli, genau. Das ist ein Produkt, das in der Pipeline ist. Und dann so mittel- bis langfristig schaffen wir so an grösseren Fleischstück. Etwas, wo halt dann dein Steak irgendwann ersetzen sollte.
Das ist nicht nur unbedingt mein Steak, aber ich denke doch, dass viele, die uns jetzt zuhören, die sagen sich, ja, das ist alles schön und gut. Und ja, vielleicht sollte man tatsächlich ab und zu das Fleisch ein bisschen ersetzen. Aber es geht halt nicht über ein schönes Steak oder ein Rindsfilet oder eben vor allem den Grill, wo man das könnte, wo das brutzelt und so. Und eben, du hast ja selber gesagt, du hast dich ja bei Australien auch auf das gefreut.
Sehr gefreut. Ich glaube, das Wichtige ist einfach die Menge vom Konsum. Also nochmal, ich glaube, wenn du oder unsere Zuhörer jetzt, Zuschauer sich entscheidet, dass ein Stück Fleisch zu essen und das bewusst essen und geniessen und das halt nicht jeden Tag in der Woche passiert, dann wird das im besten Fall wirklich auch aufgehen, die Rechnung. Aber das Problem ist einfach die Menge, die man konsumiert und dann die Massentierhaltung, die dranhängt. Oder viele Leute sind sich gar nicht bewusst, dass sie hier ein Schinkenbrötchen essen, hier ein bisschen Speckwürfel drin sind, hier ein Poulet Curry Salat noch ein Stück Poulet drin sind. Oder? Das sind so das versteckte Fleisch eigentlich überall. Das ist das, wo auch extrem zur Masse beiträgt. Mhm. Oder?
Aber wir haben ja gut reden. Wir sind von den westlichen Ländern her und den Westen insgesamt sehr hoch entwickelt. Wir können uns den Fleischkonsum auch leisten. Und wir können jetzt vielleicht sogar sagen, jetzt können wir ein bisschen reduzieren. Aber es gibt natürlich einen Haufen Länder, die fangen erst an und die wünschen sich nicht, dass sie nicht nur einmal pro Monat ein Stückchen Fleisch können essen. Ich sage jetzt, China hat wahrscheinlich einen steigenden Fleischbedarf. Und von anderen Ländern in Asien, die noch schlechter da sind, gar nicht zu reden.
Also ich kenne die Zahlen nicht genau, aber ich glaube, China konsumiert schon so viel wie wir.
Okay.
Also die sind recht am Gas geben. Mhm. Aber auch das Thema Fleischersatz ist auch extrem am Ziehen in China. Die haben natürlich eine Kultur, auch zusammen mit Japan, die das Konzept schon viel länger kennen, mit Tofu und Seitan. Also sie sind dem auch kulturell eigentlich viel bewusst und näher und haben auch wahrscheinlich noch weniger Mühe für die Sachen zu adaptieren.
Jetzt ist euer Ansatz ja nur eine von den Möglichkeiten. Es gibt etwas, wo noch nicht gross thematisiert wird, aber es wird jetzt immer mehr auch darüber geschrieben. Und das ist, dass man das Fleisch im Labor züchtet. Das heisst, richtiges Fleisch, basierend auf tierischen Proteinen, auf Stammzellen, in einem Bioreaktor. Was haltest denn du von diesem Konzept?
Ich finde es ein spannendes Konzept. Es macht insofern sehr viel Sinn, dass man quasi wirklich auch dann wirklich die richtige Proteinquelle dafür nimmt und nicht
also
quasi
die originale
quasi, Proteinquelle. Das macht sehr viel Sinn. Es stehen aber extrem viele, sag mal, Hürden im Weg, oder? Ich meine, im Moment werden die Zellen brauchen immer noch tierische Extrakte, um können wachsen, tierische Growth Hormones zum Wachsen. Braucht sehr viel Energie. Die müssen ja auch etwas essen. Die heißt, dann muss man auch Aminosäuren füttern. Und ich glaube, die Nachhaltigkeit von dem System muss sich meiner Meinung nach zuerst noch wirklich durchsetzen. Also zeigen, dass das wirklich nachhaltiger ist, als ganz frech gesagt, ein Hühnchen aufzuziehen.
Also quasi euer Ansatz ist einfacher?
Unser Ansatz ist insofern einfach einfacher, weil es wirklich einfach mit der Pflanze schafft. Und der andere Ansatz ist halt ausgeklügelter, indem man wirklich die richtige Proteinquelle nimmt und das dann wirklich durchgestylt eigentlich möchte, imitieren. Eben, für mich stellt sich ein paar Fragen auf die Nachhaltigkeitsseite und das ist für uns das, was das Allerwichtigste ist. Also wir haben gesehen, wir machen nie etwas, was nicht nachhaltig ist. Das ist so festgelegt.
Ich habe es gesagt, du bist 31, bist vorher mit dem Skateboard da ins Studio gerollt. Also eigentlich auch jetzt da mit den Jeans, eigentlich immer noch so ein bisschen sehr jung unterwegs. Aber das Ganze schmeckt ja auch ein bisschen nach Geld. Also wenn das so richtig durchstartet, dann ist der Lukas Böhni relativ klein Millionär.
Ja, das ist nicht der Grund, wieso wir das gemacht haben. Und Geld hast du natürlich erst, oder wenn du etwas verkaufst. Und vorher ist das nur auf Papier.
Du meinst jetzt nicht, wenn ihr euer Produkt verkauft, sondern wenn ihr die Firma würdet verkaufen.
Genau.
Zu einem tollen Preis.
Zum tollen Preis.
Ja. Sind ihr das vierte Besitzer von dieser Firma?
Wir sind das vierte Besitzer von der Firma.
Okay.
Und das ist momentan wirklich nicht geplant.
Ich weiss, das ist jetzt vielleicht eine Frage, die du gar nicht kannst öffentlich beantworten, aber was ist der Wert von der Firma, wenn man sie jetzt gerne will kaufen?
Ich würde wirklich sagen, wieder bei Mastercard-Werbung, so ist unbezahlbar. Also in dem Fall, nein, unbezahlbar ist es nicht, aber so, wir würden heute die Firma nicht verkaufen. Einfach aus dem Grund, weil wir, wie ich am Anfang gesagt habe, die richtigen, also der Meinung sind, dass wir das richtige Team sind, um die Firma zu führen.
Und eine Idee haben oder ein Konzept haben, wo, ist es richtig, wo nur ihr habt? Also, dass ihr die Art von Prozess macht, die Art von Faserigkeit herstellt, die anderen nicht haben. Mhm. Ich meine, es gibt auch noch, es gibt Hilcona, es gibt Nestlé. Ja. Wie gesagt, da sind viele unterwegs.
Mhm. Ja, das würde ich schon so sagen. Also, wir haben unser Approach wirklich. Wir sagen, wir sind die Strukturfirma. So wie Givaudan, die sind, die den Geschmack machen, machen wir die Struktur. Und das ist etwas, was einfach fehlt in diesem Bereich.
Lukas Böhni, danke vielmals.
Merci.
Und ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Ich werde selber persönlich sehr interessiert zuschauen, wie sich das entwickelt und hoffe, dass es wächst. Ich könnte mir gut vorstellen, dass viele von denen, die uns jetzt zuschauen, sich nicht so stark mit dem beschäftigt haben. Und vielleicht auch denken, ja gut, das ist eine Nische oder eben, das ist die neue Generation. Ah, doch, etwas hat mich doch noch untergenommen.
Mhm, sicher.
Wo ist bei dir die Grenze? Du hast gesagt, du bist vom Fleischesser zum Vegetarier geworden, aber du bist kein Veganer.
Nein, ich bin kein Veganer. Ich habe meine veganen Tage zum Beispiel, also wenn ich das ganz bewusst mache. Ich kann mir gut vorstellen, auch wieder mal tierisches Fleisch zu essen. Für mich sind einfach sehr wichtig, dass ich weiss, wo es herkommt, dass ich Transparenz habe. Wild, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe das Problem mit der Massentierhaltung und mit der Ethik eigentlich.
Und wieso bist du nicht ein Veganer oder nur ein Part-Time-Veganer?
Ich glaube, schlussendlich bin ich dort, entspreche ich dort auch einem Grossteil von unseren Konsumenten. Ich habe auch meine Painpoints. Und der Fleisch-Painpoint hat sich für mich eigentlich können lösen mit Plantenprodukten und auch anderen innovativen Produkten auf dem Markt. Der Milch-Painpoint hat sich für mich auch gelöst. Das brauche ich auch nicht mehr. Aber es gibt den Käse.
Milch brauchst du nicht mehr. Nein, Milch brauche ich
nicht. Ja. Aber der Käse-Painpoint ist für einen Schweizer wahnsinnig schwierig.
Aber sag jetzt einmal, das Dilemma, hast denn du bei vielen Sachen, die du machst, tatsächlich auch ein schlechtes Gewissen? Dass du sagst, ich bin eigentlich im Zwiespalt, mein Gewissen sagt mir, ich sollte eigentlich auch aufhören, Käse essen, aber eigentlich ist es halt kein Befein.
Ich habe schon einen Zwiespalt bei mir drin. Also ich denke ab und zu an das und probiere auch immer wieder die Sachen. Ich glaube, was wichtig ist oder wenn jetzt ein Brander hier zulässt und der Zeit an einer Käsealternative schafft. Oder? Ich glaube, wichtig ist, dass man Sachen immer wieder probiert und dass man dann auch den Bereich Geld kriegt, dass er kann wachsen, entwickeln und dann eigentlich innovative Lösungen bringen. Ich glaube, das ist das Wichtige. Das sehen wir auch jetzt. Das braucht einfach Ressourcen, um ein Produkt wirklich so gut zu machen, dass die Alternative nicht ein Kompromiss ist.
Genau, der Mensch ist ja bequem. Er will eigentlich nicht retour gehen in seinen Ansprüchen, sondern er wechselt dann, wenn etwas gleich gut oder sogar besser ist oder bequemer oder günstiger. Gibt es denn Forschung im Bereich vom Käsersatz?
Gibt es einige. In der Schweiz ist mir aber nicht bekannt.
Aber im Ausland gibt es so Ideen. Jetzt sagen wir mal, wenn uns Schweizer Bauern und Bäuerinnen zuhören, dann muss es ja auch ein bisschen gefürchtet werden, weil irgendwann können sie kein Fleisch mehr produzieren. Dann kommt der Böhni und sagt so, jetzt schaffen wir einen Ersatz vom Käse. Milch trinkt er auch schon nicht mehr. Von was sollen denn die Bauern leben in Zukunft?
Das ist eine wichtige und sehr berechtigte Frage. Wenn wir mehr Produkte machen, schauen wir sehr genau darauf, dass wir das mit Rohstoff machen, wo man zum Beispiel wo man lokal anbauen kann. Also wir haben Erbsen, in unserem Pult hat es Sonnenblumen und Hafer noch drin. Das sind alles Rohstoffe, die man kann in der Schweiz anbauen. Und ein wichtiges Ziel ist, resiliente Lebensmittel-Wertschöpfungsketten aufzubauen.
Was heisst das?
Resilient heisst, dass sie gegen Einschläge quasi geschützt sind. Das heisst, wenn es irgendeine Trocknung gibt oder so, dass es einfach nicht gerade auseinanderbricht.
Ja, also dass sie widerstandsfähig sind. Ja, jetzt gibt's haben wir Themen vom Klimawandel, es ist Trockner und so. Genau. Also starke Sorten.
Starke Sorten, ja. Dann auch gute Prozesse, die im Land stattfinden, kurze Transportwege. Ja. Einfach das. Und wenn wir Produkte formulieren, schauen wir ganz fest, dass wir zum Beispiel Sorten nehmen, die wachsen können. Das auch, wenn wir schon eine Revolution machen, oder eine Transformation vom System, dass wir die Leute, die in diesem System heute noch nicht dort so mitschaffen, auch mit uns den Weg
mitnehmen. Damit das ist sehr wichtig. Die Wertschöpfung breit kann stattfinden. Genau. Im Moment beziehen wir ja die Erbsen nicht aus der Schweiz, sondern aus, du sagst immer aus Westeuropa. Was heisst das eigentlich konkret?
Westeuropa heisst wirklich Westeuropa. Das heisst, die Hersteller, die wir haben, geben dir quasi eine Liste von Ländern in Westeuropa, wo sie ihre Erbsen beziehen. Und je nach Erntezeitpunkt oder Reifegrad kommt halt zuerst die spanische Erbse dran, dann die französische, dann die deutsche, dann die belgische. Also es ist wirklich dann, und dann ernten die das, wird das dann in einem Werk oder in mehreren Werken verarbeitet.
Jetzt habe ich gleich noch ein paar Fragen müssen stellen, einfach weil mich das auch noch interessiert hat. Und jetzt mache ich die zweite Runde von der Verabschiedung. Ja, es war toll gewesen. Danke vielmals, nochmal, dass du da gewesen bist, als Vertreter quasi, auch von deinen drei Kollegen. Und nochmal, toi, toi, toi. Danke vielmals, Lukas Böhni.
Danke.